Ja, Karfreitag. Ist immer so ein Tag, wo ich nicht genau weiß, wie ich ihn nehmen soll. Trägt man schwarz oder weiß, ist irgendwie beides. Ist Trauer. Aber es ist auch gut, dass Jesus den Weg gegangen ist. Manche verzichten heute auf Fleisch, essen Fisch, andere essen bewusst Lamm. Also man kann den Tag sehr, sehr verschieden nehmen. Es ist so ein Wechselbad. Er ist eigentlich ein Bild für das Wechselspiel unserer Welt. Und Karfreitag geht es um Leben und Tod. In unserer Welt gibt es Gut und Böse, Krieg und Frieden, Krankheit, Gesundheit, Leben und Tod. Wechselspiel, das ist so eine Spirale. Es gibt Leute, die meinen, es war schon immer so. Und es wird auch immer so sein. Aus biblischer Sicht war es nicht immer so. Am Anfang war eine andere Welt. Und durch Gottes Plan soll sie wieder entstehen. Und der entscheidende Punkt dafür war die Kreuzigung Jesu, eben Karfreitag. Das soll auch das Thema heute sein, der Predigt. Krieg und Frieden, Leben und Tod, das Ende der Spirale. Karfreitag, das Ende der Spirale. Text ist Hebräer 9, die Verse 21 bis 28. Krieg und Frieden, Leben und Tod und so weiter. Karfreitag, Ende der Spirale. Hebräer. Der Hebräerbrief ist sehr alttestamentlich, wer ihn gelesen hat, schon mal wird es merken. Der Hebräerbrief schreibt an Juden, die Christen geworden sind und möchte ihnen aufzeigen, Jesus ist der Sohn Gottes, der Messias und die Erfüllung vom alttestamentlichen Bund. Und so steigt der Text dann auch direkt ein, sehr, sehr steil. Hier heißt es, ebenso besprengte Mose mit dem Blut auch das Zelt und alle Geräte, die beim Gottesdienst gebraucht werden. Nach dem, was im Gesetz steht, gibt es fast nichts, was nicht durch Blut gereinigt werden muss. Und es gilt in der Tat, Schuld wird nicht vergeben, wenn nicht Blut dafür fließt. Also wir kommen hier direkt rein in den alttestamentlichen Gottesdienst. Dort mussten die Dinge kultisch rein sein. Und deswegen wurden sie mit dem Blut der Opfertiere besprengt. Das wurde vorher vermischt mit Wasser und Hysop und dann wurde alles besprengt und dann war es kultisch rein. Dann konnte damit erst Gottesdienst gefeiert werden. Die ganzen Utensilien, die Priester und sogar das Volk wurden am großen Versöhnungstag besprengt. Rein. Hier heißt auch warum. Schuld wird nicht vergeben, wenn nicht Blut fließt. Sündenvergebung setzt Blut voraus, steht hier. Der Hintergrund des Ganzen haben wir ganz kurz im Römerbrief, da schreibt der Apostel Paulus, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Also Sünde führt zum Tod. Und darum kann Sünde und Schuld nur gereinigt werden, durch Tod, durch Blut, im Alten Testament eben durch die Opfertiere. Das ist der Hintergrund. Paulus fasst ja eigentlich sehr, sehr weit zurück in die Erschaffung der Menschen. Erstes Buch Mose. Gott hat die Welt geschaffen, einen Garten geschaffen, den Garten Eden. Da waren die ersten Menschen drin, Adam und Eva. Sie meinten aber, sie möchten lieber selber entscheiden, selbst Gott sein, haben sich von Gott losgesagt. Und so wurden sie aus dem Bereich Gottes verbannt. Sie wurden rausgeworfen. Aber im Garten war der Baum des Lebens. Davon hätten sie essen dürfen. Gott wollte, dass die Menschen ewig sind. Aber sie haben von dem anderen Baum gegessen. Und so waren sie nun vom Baum des Lebens getrennt. Und so wurde der Mensch sterblich. So entstand der Tod. Und so entstand die Welt mit der Spirale, wie wir sie heute kennen. Krieg, Frieden, Leben und Tod, Gut, Böse, Krankheit, Gesundheit. So entstand die Welt, wie wir sie heute haben. Eine Urkatastrophe. Und davon gereinigt zu werden, setzt voraus, dass die Konsequenz getragen wird. Darum wurde im alttestamentlichen Gottesdienst alles mit Blut gereinigt. Leben für Leben, Blut für Blut. Kultische Reinheit, Altes Testament. Wenn ihr im Internet mal eingebt, Hausmittel gegen Flecken, es ist unglaublich, was ihr da alles findet. Hat das schon mal jemand gemacht? Genau, ja. Überwiegend Frauen. Interessant, ne? Die Männer haben es wohl nicht so mit den Flecken. Ich habe heute Morgen auch schon mit dem Auto aussteigen, das Hemd versaut hier. Man sieht es nicht so gut. Genau. Tja, was macht man gegen Rotweinflecken? Salz, genau. Also es gibt für alles irgendwie so ein Gegenmittel. Und das Prinzip ist immer gleich. Entweder wird der Stoff, der Fleck, den man nicht will, aufgenommen, absorbiert oder neutralisiert. Und dann ist die Weste wieder rein. Mehr oder weniger. Zumindest äußerlich, ne? Genau. Ja. Und jetzt ist die Frage, das ist ja der Punkt hier, wie reinigt man sich von Sünde? Wie neutralisiert man Sünde und Schuld? Vor allem, weil wir ja als Menschen permanent sündigen. Wir kommen ja nie mit Gottes Geboten klar. Das ist eine grundsätzliche Frage, die ist, wenn man mal drüber nachdenkt, echt kompliziert. Da gibt es kein Hausmittel. Und darum hat Gott als erste Antwort den alttestamentlichen Kult gegeben, Opferkult. Sünde führt zum Tod, zur Katastrophe, zu dieser ewigen Spirale. Und darum wird sie gelöscht. Gereinigt durch Tod, durch Blut der Opfertiere. Die Menschen waren dadurch verschont, denn eigentlich waren sie die Verursacher. Darum das Opfer. Aber dadurch entstand eine Spirale, nicht nur in unserer Welt, sondern auch im Gottesdienst, im Alten Testament. Das haben wir dann hier in Vers 25. Dort heißt es, der oberste Priester des jüdischen Volkes muss Jahr für Jahr aufs Neue ins Allerheiligste gehen mit fremdem Blut, dem Blut von Böcken und Jungstieren. Also es musste permanent wiederholt werden. Es war eine permanente Spirale. Es gibt Opfer, die wurden jeden Tag dargebracht. Wenn man mal die ganzen Opfer und was so gibt, zusammenzählt, das war eine Unmasse. Sünde war unheimlich teuer. Sie war eigentlich kaum mehr zu bezahlen. Eine permanente Spirale. Das ist die erste Botschaft für uns heute Morgen an Karfreitag, der Auslöser der Spirale, die Sünde. Krieg, Frieden, Leben und Tod, Krankheit, Gesundheit. Die Sünde ist der Auslöser, Auslöser der Spirale. Und die Folgen, die kann man bis heute sehen an ganz, ganz vielen Stellen. Ich möchte nur ein paar wenige Beispiele nennen. Zum Beispiel wurden den ersten Menschen, als sie noch im Einklang mit Gott waren, folgende Anweisung gegeben. Da heißt es, Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Manchmal steht auch bewahren und bebauen. Wir nennen das heute Nachhaltigkeit. Ja? Und sind ganz stolz darauf, dass wir das neu entdeckt haben. Gott hat das schon geboten bei der Schöpfung der Welt. Außerhalb der Gemeinschaft mit Gott klappt dieses Bebauen, Ausbeuten bis heute wunderbar, aber das andere nicht. Also durch die Sünde ist die komplette Schöpfung, das gesamte Leben in den Abgrund gerissen. Es gibt immer zwei Seiten, eine typische Spirale, ein permanentes Wechselspiel. Auch innerhalb der Gemeinschaft der Menschen funktionierte das nicht mehr. Im Garten, im Bereich Gottes, waren die Menschen gleich. Sie waren Schwestern und Brüder. Gott sorgte dafür, dass alle genug hatten. Er war die Klammer über allem. Außerhalb vom Garten war das anders. Ein Kapitel weiter, 1. Mose 4, ermordet Kain seinen Bruder Abel aus Neid. Außerhalb der Gemeinschaft Gottes sind die Menschen nicht mehr gleich. Nicht mehr automatisch Schwestern und Brüder, sondern Konkurrenten. Und so entstanden diese Machtspiele, Neid. Man muss mehr haben als der andere, als das andere Land. Höher, schneller, weiter. Und das ist die Ursünde, die eigentlich hinter jedem Konflikt, jedem Streit und hinter jedem Krieg steckt. Auch hinter dem aktuellen Krieg. Blickt hinter die Kulissen, ihr werdet das entdecken. Ewiges Wechselspiel. Die Sünde ist die Ursünde. Katastrophe. Wir denken jetzt bei Tod sehr schnell, momentan sowieso an Kriege. Und das ist auch tatsächlich ein enormer Fluch. Vor einiger Zeit oder einigen Jahren waren wir im Hollandurlaub, da war ich auf dem Soldatenfriedhof in Eisenstein. Da liegen 31.585 tote deutsche Soldaten. Während meiner Teenie-Zeit war ich mal beim Sportleraustausch mit einer Partnerstadt in Frankreich, Thierville, bei Verdun. Im Gegensatz zu Verdun ist es ein Witz. Da gibt es Millionen Tote. Da gibt es ein Gebeinhaus, tonnenweise nur Schädel und Knochen. Das war der Grund, warum ich entschieden habe, ich mache Zivildienst. Der Grund war auch noch ein zweiter. Wir hatten eine Ratte bei uns hinterm Haus, die hat sich bei unseren Enten eingenistet. Mein Vater hat das Luftgewehr von meinem Schwager gebracht und sagt, du hast bessere Augen. Ich habe irgendwie die arme Ratte, ich habe lange nicht abgedrückt. Irgendwann habe ich es dann doch gemacht. Und er sagt, du gehst besser nicht zum Militär, bis du schießt, ist der Krieg vorbei. Okay. Da habe ich Zivildienst gemacht und Theologiestudium, das wäre mir dann hinterher sowieso erspart geblieben, aber andere Geschichte. Also wir denken schnell daran. Und das ist einer der größten Flüche nach Seuchen und Katastrophen, Krieg. Aber die Bibel hat hier eine andere Sichtweise. Und ihr müsst mich jetzt richtig verstehen, ich möchte Kriege nicht kleinreden. Aber die Katastrophe, die Bibel dahinter sieht, ist, dass diese ganzen Gräber auch ohne Krieg existieren würden. Also diese ganzen Menschen wären auch heute tot. Also die Sünde tötet und tötete mehr Menschen als alle Kriege und Seuchen zusammen. Und den Blick haben wir oft nicht, weil die Katastrophen, die Kriege uns so dermaßen blenden. Und es ist katastrophal, furchtbar. Aber das eigentliche Problem geht tiefer und steckt noch dahinter. Die größte Seuche, todbringendste Seuche der Menschheit ist die Sünde. Denn durch die Sünde ist der Mensch sterblich. Jeder Friedhof, jedes Grab ist Auswirkung davon. Spirale. Leben und Tod, Gut, Böse, Frieden und Krieg. Auslöser ist die Sünde. Erste Botschaft. Darum kam Jesus, um die Sünde zu beenden. Das ist der Kern von unserem Text. Jesus, das Ende der Sünde. Und da steigt der Text wieder ein beim alttestamentlichen Gottesdienst. Er schreibt hier, alle Nachbildungen der himmlischen Wirklichkeit müssen auf solche Weise gereinigt werden, aber für die himmlischen Urbilder selbst sind bessere Opfer nötig. Also hier geht es wieder um diese kultische Reinigung. Seht ihr? Gereinigt mit Blut. Jetzt spricht er hier vom himmlischen Abbild. Und damit meint er das Heiligtum auf der Erde oder der Tempel. Das sind für ihn nur, vom Hebräerbriefschreiber, nur Schattenbilder, nur Abbilder der wahren Majestät, des wahren Heiligtums im Himmel. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, um dorthin zu gelangen, braucht es andere Opfer, braucht es ein besseres Opfer. Die alttestamentlichen Opfer bringen es offenbar nicht, denn man muss ja ständig wiederholen. Sie reichen nicht aus. Und da kommt er dann auf Christus zu sprechen und beschreibt sehr schön den Unterschied. Hier heißt es, Christus ging nicht in ein Allerheiligstes. Das Allerheiligste war der heiligste Bereich im Tempel oder im Heiligtum auf der Erde. Also nicht in ein Allerheiligstes, das Menschen errichtet haben und das nur eine unvollkommene Nachbildung des wirklichen Allerheiligsten ist. Jetzt kommt es, er ging in den Himmel selbst. Klasse, ne? Am wahren Ort, um von jetzt an ständig in der Gegenwart Gottes zu verweilen und bei ihm für uns einzutreten. Also Christus steht permanent rund um die Uhr für dich vor Gott und spricht für dich und deine Schuld und Sünde. Und das ist offenbar nicht peinlich. Wenn hier in der Leinwand sichtbar wäre, nur sichtbar, was wir in den letzten 2 Wochen nur gedacht hätten, wäre es hier wahrscheinlich schnell leer. Christus steht permanent für uns vor dem Gott, der alles sieht. Er geht nicht rein als Hohepriester und wieder raus, sondern er bleibt dort permanent präsent als der Geopferte. Darum haben wir ständig Zugang zum wahren Heiligtum, zu Gott. Das ist ein großer Unterschied zum Priesterdienst Jesu, zu ihm und dem Opfer, den die Hohepriester sonst den Opferdienst, den die sonst vollzogen haben. Es geht dann noch weiter, Vers 25. Der oberste Priester des jüdischen Volkes muss Jahr für Jahr aufs Neue ins Allerheiligste hineingehen mit fremdem Blut, dem Blut von Böcken und Jungstieren. Doch Christus ist nicht in den Himmel gegangen, um sich immer wieder selbst zu opfern. Das eine Opfer war für ihn brutal genug. Glaub mir, er hat keine Lust, das zweite Mal durchzuziehen. Er ging einmal, um sich. Und dann heißt es hier, sonst hätte er, Vers 26, dann ja seit Anfang der Welt schon viele Male den Tod erleiden müssen. Hat er bestimmt auch keine Lust zu gehabt. Nein, jetzt am Ende der Zeiten ist er erschienen, um ein für alle Mal die Sünde der Welt dadurch fortzuschaffen, dass er sich selbst zum Opfer brachte. Punkt. Und so sollten die Leute, die den Brief bekommen haben, jüdische Gläubige, verstehen, Christus hat den alttestamentlichen Gottesdienst zu Ende geführt. Nicht abgeschafft, er hat ihn zu Ende geführt. Ein bekannter Theologe sagte mal, wenn die Sonne aufgeht, schält man das Licht aus. Erfüllung. Das Ende der Sünde. Keine Wiederholungsspirale mehr der Opfer. Ganz in der Nähe von meinem Heimatdorf, eigentlich 300 Meter hinter unserem Haus, verläuft die Autobahn A81. Erst kam eine Hauptstraße und dann die Autobahn. Als das Haus gebaut wurde von meinen Eltern, war das alles noch nicht. Unser Grundstück ging bis zum Wald. Jetzt ist eine Autobahn. Mein Vater hat mir erzählt, als die gebaut wurde, hat ein Landwirt aus unserem Dorf, der Kaufmann Kalle, hat man zu ihm gesagt. Eigentlich hieß er anders, aber bei uns haben alle Spitzname. Wir haben auch einen, der heißt Millionenmüller. Also der Kaufmann Kalle, der ging dann zum Ingenieur und sagte, ihr müsst die Autobahn weiter nach hinten verlegen, natürlich auf Schwäbisch. Wenn ihr hier baut, habt ihr keine Ruhe. Hier ist ganz knapp unter der Erdkruste, unter dem Ackerboden, ist Gips. Haben die klugen Ingenieure auf ihn gehört? Nee. Seitdem war jahrzehntelang im Abstand von 2 oder 3 Jahren dort eine Baustelle. Und es musste für horrend vieles Geld die Fahrbahn geglättet werden. Eine permanente Spirale. Ne? Aber der Bauer ist ja blöd, ne? Er kennt ja sein Land nicht. Ja? Da wurden Millionen, ich weiß nicht wie viele, vergraben. Ich habe mal bei der Autobahnmeisterei Rottweil gearbeitet, ein Jahr lang. Da war im Dienstplan, da gab es so Losnummern, was sie machen mussten. Und Los, da gab es eine Los, das heißt Gipsstrecke, Los-Gipsstrecke. Wir mussten sowieso ausbessern und alle paar Jahre war da komplett Fahrbahn runter und neu. Eine permanente Spirale und die wurde einfach teuer. Und irgendwann hat man dann noch mehr Geld in die Hand genommen, hat Betonpfeiler versenkt im Boden, ganz viele, und da die Fahrbahn draufgesetzt. Das war nochmal horrend teuer. Aber besser ein teures Ende als teuer ohne Ende. Ja, das war der Plan. Hätte man auf der Kaufmärkhalle gekehrt. Millionen hätte man gespart. Das war einfach nicht mehr effektiv. Ständig diese Spirale, diese Wiederholung. Es war zu teuer und es brachte nichts. Ne? Und das ist genau das Prinzip hier beim Opferkult. Ja? Permanent. Brandopfer wurden morgens und abends dargebracht. Schuldopfer, Reinigungsopfer. Und also ich habe ja, die Vertiefungsfragen abonniert haben, mal eine Tabelle versendet. Das war eine Unmasse. Es war dermaßen teuer. Die Leute lebten ja von dem Zeug, was sie opferten und von den Tieren. Es war nicht mehr zu bezahlen und es war nicht effektiv. Denn wenn man etwas ständig wiederholen muss, heißt das ja, dass man es nicht einmal und endgültig klären kann. Ist so. Wenn man Tabletten kriegt, kriegt man ja ständig welche, die man dann 2 oder 3 Mal am Tag geben kann. Ne? Wieso gibt es nicht eine Einmaldosis? Wahrscheinlich verdient man damit nicht so viel. Aber da möchte ich jetzt nichts, ist ja nicht unser Thema. Aber das ist genau das Problem. Und darum kam Christus und mit einem Opfer, das enorm teuer war. Der Sohn Gottes ging in den Tod, die Spirale zu beenden. Endgültig ein für alle Mal. Besser ein teures Ende als teuer ohne Ende. Das wird hier dann auch im Hebräerbrief immer wieder betont, zum Beispiel in Kapitel 10, Vers 14. Mit einem einzigen Opfer hat er alle, die Gottes Eigentum werden sollen, für immer zur Vollendung geführt. Punkt. Ein Opfer erledigt. Darum ist es ein bisschen schwierig und unangebracht, wenn wir meinen, wir müssen weiter opfern oder das würde mal wieder kommen. Laut Hebräerbrief ist das vollkommen unmöglich. Zweite Botschaft, das Ende der Sünde. Jesus. Also alttestamentliche Gottesdienste, wenn wir hier wären, ich würde da stehen wie Metzger. Wir haben es heute schon viel besser. Jesus, das Ende der Sünde. Das Problem war, die Wirkungsweise. Da möchte ich mit euch noch ein bisschen tiefer rein, weil ich da oft Fragen kriege, wie ist denn eigentlich das eigentliche Problem. Das wird hier erklärt. Hier heißt es, Menschen, die im Sinn der religiösen Vorschriften unrein geworden sind, werden durch Besprengung mit dem Blut von Böcken und Stieren und der Asche einer Kuh äußerlich von ihrer Befleckung gereinigt. Das war eine äußerliche Reinigung und die reichte aus für den alttestamentlichen Gottesdienst. Der war ja sehr indirekt. Über Leviten, Priester und über den Hohepriester. Man selber hatte ja nie Kontakt mit Gott im Allerheiligsten. Und dafür hat diese äußere Reinigung gereicht. Aber um direkt selbst Kontakt mit Gott zu bekommen, da braucht es mehr, braucht es eine andere, eine tiefere Reinigung. Und die wird dann auch beschrieben. Hier heißt es dann, wenn das Blut der Tiere Kraft hat, um wie viel mehr wird dann das Blut von Christus uns im Inneren reinigen? Seht ihr das? Seine Wirkungsweise ist anders. Im Inneren reinigen von den Folgen unseres Götzendienstes, sodass wir dem lebendigen Gott dienen können. Und dieser Götzendienst ist die grundsätzliche Sünde, weil wir ja meinen, wir wären selbst Gott. Das ist der erste Widerspruch gegen das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Und davon werden wir innerlich befreit durch das Opfer Jesu. Hier heißt es, denn in der Kraft des ewigen göttlichen Geistes hat Christus sich selbst als fehlerloses Opfer gebracht. Also hier haben wir zwei Dinge. Es wirkt innerlich, nicht nur äußerlich. Der Grund war, dass Jesus vollkommen war, fehlerlos. Die Opfertiere, die man da gebracht hat, die durften auch keine Fehler haben. Nicht schielen, kein verkrüppeltes Bein oder sonst was. Da gab es ganz, ganz starke Vorschriften. Deswegen ist Maleachi so sauer, weil sie Gott gestohlene Viecher geopfert haben. Und sagt, Freunde, das könnt ihr vergessen. Aber diese Opfertiere waren Teil dieser Welt. Jesus war eben nicht Teil dieser Welt, er kam aus Ewigkeit. Er war nicht Teil dieser gefallenen Welt und somit war er vollkommen und ein Opfer reichte, um innerlich zu reinigen. Und das wird ja auch noch beschrieben, was das bedeutet. Da ist ein neuer Bund dadurch entstanden, neue Testament. Ja. Durch ein Testament entsteht, wenn jemand gestorben ist. Also das Neue Testament ist das Testament von Jesus. Und hier heißt es, der Bund, den ich dann mit ihnen schließen werde, wird anders sein. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Das ist diese innerliche Wirkung. Die 10 Gebote gab Mose dem Volk auf Steintafeln. Wenn wir das Opfer Jesu annehmen, werden sie in unserem Wesen, in deiner Persönlichkeit, deiner Identität verankert. Sie sind deine innere Überzeugung, dein innerer Antrieb. Und dadurch wirst du weniger sündigen. Das ist die innere Reinigung. Die alttestamentlichen Opfer konnten das nicht schaffen. Das Opfer Jesu anzunehmen bedeutet also letztlich, man opfert sich und seine alte Persönlichkeit ebenfalls und übergibt sie Jesus. Das sagt Paulus hier im Römerbrief. Dort heißt es, stellt euer Leben, ganzes Leben Gott zur Verfügung, bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer voller Hingabe, in dem er Freude hat. Das ist der vernunftgemäße, schwäbisch würde man sagen, gescheite Gottesdienst. Das Opfer Jesu anzunehmen bedeutet, er hat sich für mich geopfert. Ich opfere mich ihm, gebe mich ihm vollkommen hin. Und meine alte Persönlichkeit, meine alte Identität stirbt. Darum sagt Paulus, wenn jemand zu Jesus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Und hier merke ich, hier haben wir oft bloß die Einbahnstraße im Blick. Das Opfer Jesu für uns, wir nehmen es an, er hat für uns, ja, aber im Gegenzug bedeutet das, dein alter Mensch ist tot. Das Opfer Jesu anzunehmen bedeutet, ich opfere mich im Gegenzug auch. Vielleicht ist das der Punkt, wo es bei dir hängt und du irgendwie den Eindruck hast, also das ist zu wenig Durchschlagskraft mit Jesus in meinem Leben. Weil wir vielleicht zu eindimensional denken an dieser Stelle. Jesus, das Ende der Sünde. So, jetzt könnte man sagen, jetzt ist erledigt, super. Noch nicht ganz. Wir haben noch einen Schritt. Das sind aber nur 2 Verse. Klasse, ne? 2 Verse. Da geht es wirklich jetzt um das Ende der Spirale. Wann endet das? Das endet mit einer neuen Welt, einer neuen Schöpfung, die beginnt, wenn Jesus wiederkommen wird. Und hier merkt ihr, hier wird Ostern vorausgesetzt, dass er auferstanden ist. Und hier wird die Himmelfahrt vorausgesetzt, dass er wieder zurückkommt. Man kann das gar nicht trennen. Der Hebräerbrief sieht das alles als ein Ereignis letztlich. Ohne Karfreitag wäre Ostern schwierig und Ostern ohne Karfreitag würde eben auch nicht gehen. Hier sagt er also, so wie jeder Mensch einmal sterben muss, dann kommt er vor Gottes Gericht. So wurde auch Christus einmal geopfert, um die Sünden aller Menschen vorzuschaffen. Das ist der erste Punkt. Normalerweise sterben wir und stehen vor dem Gericht Gottes. Was soll man da sagen? Vor dem Gott, der alles gesehen hat, alles gehört, auch jeden Gedanken. Die Ausrede ist, glaube ich, noch nicht erfunden. Und das ist das Gute. Wenn wir das Opfer Jesu annehmen, dann war es das mit dem Gericht. Hier heißt es im Johannesbrief, ich versichere euch, Jesus sagt das selber, Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben ewiges Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Ihre alte Persönlichkeit ist ja schon gestorben. Sie sind neu. Durch das Opfer Jesu jetzt schon Teil von Gottes Reich. Und das ist der entscheidende Punkt, wenn Jesus dann wiederkommt. Das haben wir dann hier. Da heißt es dann wieder, wenn er zum zweiten Mal erscheint, dann nicht nochmals wegen der Sünde. Dann macht er nicht nochmal Leidenswege und Kreuzigung. Ne? Hebräerbrief sagt, keine Wiederholung, einmal das war's. Dann wird er nur noch kommen, heißt es hier, um alle, die ihn erwarten, endgültig zu retten. Denn diese Welt wird untergehen und es gibt eine neue. Und Christus wird kommen, um die, die zu ihm gehören, vorher schon mal zu sich zu nehmen. Das haben wir hier dann im Petrusbrief. Da heißt es, aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht geben, weil Gottes Wille regiert. Keine Spirale. Gut, böse, Leben, Tod, Krieg, Frieden gibt es doch nicht mehr. Auf diese neue Welt warten wir. Dann endet die Spirale. Aber in deinem Leben kann sie jetzt schon enden und Sünde vom Normalfall zum Unfall werden, wenn dein altes Wesen mit Jesus am Kreuz stirbt. Neuschöpfung. Wenn wir schon mal mit Zeugen Jehovas gesprochen haben, die sind ganz stark, dass sie sagen, nee, es wird nur eine erneuerte Erde geben. Erneuert. Ich meine, hier steht, es gibt eine neue. Vorher wird auch beschrieben, dass die Elemente im Feuer zergehen. Und dann ist wahrscheinlich nichts mehr viel übrig. Es gibt eine Neuschöpfung. Manchmal ist das besser als sanieren. Ne? Unsere Bauleute kennen das. In meinem Heimatdorf ist jetzt das Elternhaus von einer Schulkameradin von mir, das wird abgerissen. Weil man könnte sanieren, teuer, wahrscheinlich teuer ohne Ende. Es wäre nie so, wie man es hätte. Also Abriss, Neubau, fertig. Ist manchmal besser. Das ist überhaupt die Hebräerbrief. Einmal Ende, bumm. Ne? Lieber teures Ende als teuer ohne Ende. Das ist so das Prinzip im Hebräerbrief. Und so wird es auch mit dieser Welt sein. Gott hat permanent nachgebessert. Es kam zum Sündenfall. Die ersten Menschen wollten selber Gott sein, müsst ihr euch mal vorstellen. Und er hat nicht alles eingestampft und hat gesagt, das war wohl nichts. Er ging hinterher, hat sich Einzelnen offenbart, hat sich ein Volk geschaffen, hat ihm Gebote gegeben, hat den alttestamentlichen Bund gegründet. Es kam zigmal zum Bundesbruch. Gott ist jedes Mal hin und her gegangen. Über Jahrtausende hat er saniert. Dann sandte er seinen Sohn. Ist die Welt dadurch durchschlagend anders geworden? Die meisten nehmen ihn nicht an. Darum endet die Sanierung und es kommt zur Neuschöpfung. Und das ist dann das Ende der Spirale. Letzte Botschaft, Ende der Spirale, die Wiederkunft Jesu. Erster Schritt war seine Ankunft und seine Kreuzigung. Und hier wird jetzt die Sache mit Karfreitag zu einer sehr persönlichen Geschichte, zu einer sehr direkten Frage. Hier steht, wenn er zum zweiten Mal erscheint, dann nicht nochmals wegen der Sünde, sondern nur noch um alle, die auf ihn warten, endgültig zu retten. Dann ist Deadline. gehörst du zu den Menschen, die ihn erwarten? Das ist die Frage. Hast du sein Opfer angenommen, und zwar beidseitig? Hast du gesagt, du hast dich für mich geopfert? Hast dein Leben für mich gegeben, dafür gebe ich meins dir. Es geht ja darum, dass wir den Bund mit ihm schließen. Den Bund für die Ewigkeit, wirklich für die Ewigkeit. Wenn wir heiraten, schließen wir einen Bund fürs Leben. Hier geht es um den Bund fürs ewige Leben. Und wenn da nur einer innerlich die Zusage macht, ist das ein bisschen schwierig mit der Eheschließung. Ne? Beidseitig. Hast du dich hingegeben als Opfer? Bist du einer der Menschen, die ihn erwarten und die er dann mitnehmen wird? Das ist die entscheidende Frage. Karfreitag fordert eine Entscheidung. Jesus hat eine Entscheidung getroffen. Enorm schwierig, aber bis ins letzte Detail. Was ist deine Antwort? Das war auch das Problem bei den jüdischen Gläubigen, die waren in Bedrängnis von den jüdischen Gläubigen, die noch im Alten Testament sein wollten. Die waren drauf und dran, wieder zurückzukehren ins Alte Testament. Und der Hebräerbrief will ja aufzeigen, macht das bloß nicht. Ihr lasst das Beste aus. Und darum sagt er dann hier, darum gilt, was Gott durch den Heiligen Geist sagt. Sagt, seid heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht verstockt, wie damals eure Vorfahren, die sich gegen mich, Gott, auflehnten und an jenem Tag der Prüfung in der Wüste. Also die wollten ja nicht, ne? War 40 Jahre Wüstenwanderung. Der Hebräerbriefschreiber sagt zu den jüdischen Menschen jetzt, seid nicht wieder so stur und blöd wie eure Vorfahren. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, trefft die richtige Entscheidung und hört auf mit eurem Dickschädel. Gleiche Botschaft für uns. Wir waren zum Glück nicht 40 Jahre in der Wüste. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, was ist deine Antwort? Bist du zufrieden mit der Spirale? Das ist die Frage, die dahinter steckt. Oder möchtest du, dass sie endet in deinem Leben jetzt schon? Lass uns aufstehen, ich möchte beten. Und lass uns in dem Gebet eine Antwort geben. Wenn du innerlich dazu bereit bist, kannst du es jetzt tun. Ich bete und du betest einfach mit. Der Herr sieht das Herz. Lieber Jesus, ich danke dir für dein Opfer. Du hast von dir aus gehandelt, weil dein Vater dich gesandt hat. Du hast meinen Platz eingenommen. Eigentlich müsste ich am Kreuz hängen, denn es sind meine Sünden, nicht deine. Du bietest mir einen guten Tausch an, Herr. Du gingst ans Kreuz. Ich habe das ewige Leben. Herr Jesus, du weißt, wie es bei mir innerlich aussieht, wie stark ich diesen Tausch vollzogen habe, ob ich ihn noch gar nicht vollzogen habe. So hilf mir jetzt, diesen Schritt zu tun. Du gabst dein Leben für mich. Hier ist mein Leben. Nimm es. Hilf, dass meine alte Persönlichkeit heute stirbt. Und ich im Inneren, in meiner Identität, von deinen Geboten bestimmt bin. Dein Name sei gelobt, Herr. dass du diesen Weg gegangen bist.